Hallo und willkommen zu dieser Bonusfolge des Déjà-vu-Geschichte-Podcasts zu unserem Stadtspaziergang durch die schöne Stadt Ulm. Schön, dass du auch hier mit dabei bist. Und wie schon angekündigt, habe ich hier jetzt noch zwei Geschichten aus dieser Stadt für dich mitgebracht, die ich irgendwie nicht ganz so untergebracht habe. In der Hauptfolge hat nicht so hundertprozentig reingepasst. Und ich habe immer gern auch Bonusfolgen, eben exklusiv für die EmpfängerInnen meines Newsletters, wie eben dich. Und hoffe sehr, du hast da Freude dran. Ich bin jetzt tatsächlich nur ein paar Meter weiter von da, wo ich die Hauptfolge beendet habe. Das war ja im Fischerviertel. Und ich bin jetzt von dort einfach nur durch das Stadttor, durch die Stadtmauer raus und sitze jetzt direkt hier an der Donau. Und möchte dir ein wenig mehr darüber erzählen, wie viel dieser Fluss für Ulm bedeutet, hat immer noch bedeutet. Und vor allem eine ganz konkrete Geschichte, die damit zusammenhängt, mit dir teilen, nämlich die Aussiedlung der Donauschwaben. Vom historischen Hintergrund sind wir da jetzt im 17. Jahrhundert. Wir erinnern uns aus der Hauptfolge, für Ulm keine sonderlich glorreiche Zeit, auch für viele andere Teile des heutigen Deutschlands oder auch Elsß-Lothringen zum Beispiel, war das eine eher schwierige Zeit mit vielen Hungersnöten und viel Leid. Und parallel dazu, und das weißt du ja, wenn du meine Führung durch Wien letztes Jahr gehört haben solltest, fand die osmanische Belagerung Wiens statt, 1683. Infolgedessen, die ist ja gescheitert, hat dann Österreich, vor allem da wahrscheinlich bekannt, die Schlachten von Prinz Eugen, weite Teile des osmanischen Gebiets in Europa erobert, ist bis in den Balkan runtergezogen und hat aber vor allem Ungarn zurückerobert. Dieses Land dort war aber kriegsversehrt, lag nun auch noch direkt an der Grenze zum Osmanischen Reich und wollte wieder besiedelt werden oder neu besiedelt werden. Und da haben die Habsburger Kaiser, wie es schon lange üblich war, Privilegien erlassen für Leute, die bereit waren, sich dort in diesem Raum niederzulassen. Das heißt, es gab dann, wurde ausgeschrieben mehr oder weniger, für alle, die sich bereit erklären, dahin zu ziehen, Steuerprivilegien. Sie mussten nur dieses Land dort bewirtschaften, irgendwo einen Mehrwert liefern und sie mussten als Wehrbauern auch noch irgendwo auf diese Grenze zum Osmanischen Reich achten. Und tatsächlich haben sich da zahlreiche Menschen gefunden. Wie gesagt, es war eine schwierige Zeit in Europa, da dieses ausgehende 17., frühe 18. Jahrhundert. Da ging es vielen Menschen schlecht und tatsächlich gerade in Lothringen, in Elsass, aber auch in Hessen, in Franken und auch hier in Schwaben haben sich zahlreiche Menschen gefunden, die hier bereit waren, alles hinter sich zu lassen und eine Neustadt wagen wollten, irgendwo in diesem unbekannten Osten. Und Ulm wurde zu der Zeit zu einem ganz großen Hub für die Ausreise dorthin. Der Hintergrund ist schnell erklärt. Ulm liegt an der Donau. Ungarn liegt ebenfalls an der Donau. Das heißt, da kann man tatsächlich ganz gut hinkommen. Und vor allem ist Ulm die erste größere Stadt, ab der die Donau schiffbar ist. Das heißt, hier kann man auch tatsächlich Schiffe oder eher Boote zu Wasser lassen und kommt dann auch ganz gut durch, wenn es auch Wochen in Anspruch nimmt, bis ins heutige Ungarn und darüber hinweg. Und Ulm hatte ja schon lange eine Geschichte als Flussstadt. Hier gab es zum Beispiel einen Bootstyp, der nun verwendet wurde für diese Ausreise, nämlich die sogenannte Ulmer Schachtel. Eigentlich ein ganz einfaches Fischerboot. Das wurde jetzt aber auch für den Transport von Menschen in Richtung Osten verwendet. Nur für die eine Richtung, muss man dazu sagen. Zurück konnte man damit nicht mehr kommen. Das heißt, auch die Transporteure, die die Leute dort hingebracht haben, haben sie mit dem Boot hingebracht, haben dann dort das Boot verkauft und sind dann zurück nach Ulm oder wo auch immer sie hin wollten, geritten. Und das war etwas, was dann über Jahrzehnte ja recht regelmäßig passiert ist oder immer wieder in neuen Wellen auch passiert ist. Und Ulm hatte da eine ganz große Rolle dran, dass eben diese Menschen sich in Osteuropa angesiedelt haben und dort dann die Gruppe der sogenannten Donauschwaben und auch der Ungarndeutschen gebildet haben, die dir ja vielleicht ein Begriff sind. Gerade die Donauschwaben sind so die zweite wirklich bedeutsame Gruppe der deutschen Siedler in dem Gebiet, neben den Siebenbürger Sachsen, die ja in einer ganz ähnlichen Aktion nur schon weitere Jahrhunderte, 400 Jahre davor, auch mit Privilegien dort angesiedelt wurden, vom ungarischen König damals. Ulm ist aber noch aus einem weiteren Grund wichtig für diese Geschichte der Donauschwaben, weil auch nach dem Zweiten Weltkrieg und dann nochmal verstärkt aus Rumänien nach 1990 auch viele von diesen Siedlern oder natürlich der Nachkommen nach Deutschland ausgesiedelt sind und da auch die Region Schwaben und Ulm als Stadt wieder relativ populär war, sodass man dann in der Nachkriegszeit in Ulm auch eine donauschwäbische Community hatte, die eine gewisse Rolle gespielt hat. Und so passt es dann vielleicht auch ganz gut, dass in Ulm heute das Donauschwäbische Zentralmuseum steht, das DZM. Das ist jetzt, wo ich hier bin, Anfang Juli 2021, leider geschlossen für Renovierungsarbeiten. Ist aber, glaube ich, wenn es dann wieder mal offen hat, auf jeden Fall den Besuch wert. Und das passt auch einfach historisch sehr gut. Man kann sich dort auch direkt vor dem Museum steht noch eine Ulmer Schachtel, die man sich anschauen kann. Aber ich habe auf die Website mir den Weg jetzt ehrlich gesagt mal gespart für ein geschlossenes Museum. Ist ein bisschen außerhalb. Und habe einfach einen ganz ähnlichen Bootstyp für dich fotografiert, den du auch auf der gleichen Seite findest wie von der Hauptepisode. Also auf ralfkrabuschnik.com/ulm-fotos mit F geschrieben. Und ja, da kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie einfach diese Boote teilweise waren. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Ich habe da auf jeden Fall mal zwei Fotos parat und werde auch noch irgendeine Darstellung vielleicht finden von der tatsächlichen Ulmer Schachtel. Ja, und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die Ulm heute auch noch auszeichnet und die Ulm da besonders macht. Deswegen wollte ich sie auf jeden Fall noch teilen. Aber es gibt da noch eine weitere Geschichte. Und für die muss ich mich noch ein paar hundert Meter hier weiter die Donau hinab bewegen. Ich glaube, ich nehme aber kein Boot. Ich werde einfach spazieren. Das war jetzt tatsächlich ein weiterer Weg als gedacht, aber sehr lohnenswert. Es ist jetzt gerade, es ist ein Samstag, wo ich aufnehme, es ist jetzt gerade Abend angebrochen, ein bisschen kühler und die Leute sitzen hier an der Donau und lassen sich's gut gehen. Also das ist eigentlich ein wirklich angenehmer Ort zum Entlangspazieren auch. Und bin jetzt aber dann doch beim letzten Stopp für heute angekommen, nämlich stehe ich jetzt auf der Adlerbastei. Die Adlerbastei ist, ja, wie Basteien halt so sind, ein Teil der Stadtmauer. Die Stadtmauer, darüber habe ich in der Hauptfolge gar nicht gesprochen, wurde auch immer wieder mal verschoben hier in Ulm. Das ist die neuere aus dem späten 15. Jahrhundert, die wirklich sehr nah an der Donau schon ist. Und dann von der Stadtmauer runter ist man eigentlich dann schon direkt auch an der Donau. Und auf der anderen Seite sieht man Neu-Ulm. Also man sieht nach Bayern rüber. Quasi Heimat, ne? Ich bin aber jetzt nicht da, um über die Heimat oder auch über die Donau oder eigentlich auch über die Stadtmauer zu reden, sondern ich bin eigentlich da, um dir die Geschichte des Schneiders von Ulm zu erzählen. Die ist nämlich hier geschehen und der Schneider von Ulm, das war ein Herr Albrecht Ludwig Berblinger, der übrigens, wie ich hier gerade gesehen habe, jetzt gerade wieder mal gefeiert wird, weil sein 250. Geburtstag gerade ansteht und es da wohl in Ulm im letzten Jahr und auch in diesem Jahr, wie ja alles, ne? Wie die Euro 2020 hat man nichts feiern können, hat man es verschoben. Wird das jetzt hier gerade begangen mit irgendeiner Form von Programm? Das weiß ich beim besten Willen nicht. Aber wer war denn jetzt dieser Herr Berblinger? Er lebte gut 250 Jahre, du kannst es dir wahrscheinlich ausrechnen, ist geboren im späten 18. Jahrhundert und war dann vor allem aktiv im frühen, ganz frühen 19. Jahrhundert. Und zwar in einer Zeit, in der Ulm gerade unter württembergische Herrschaft gekommen war. Also das ist die Zeit, wo jetzt gerade die Donau zu einem Grenzfluss zwischen Bayern und Württemberg wurde. Ulm da quasi auf der einen Seite, Neu-Ulm auf der anderen. Und in der Zeit lebt dieser Albrecht Ludwig Berblinger hier. Und er war, wie der Name Schneider von Ulm verraten würde, tatsächlich auch ein Schneider. Allerdings war er nicht nur ein einfacher Schneider, sondern er hat sich auch immer wieder mal mit Erfindungen hervorgetan. Und er war offensichtlich ein recht cleverer Bursche. Er hat auch so eine Art von Prothese mal entwickelt. Irgendwie immer mit wenig Anklang. Positiv ausgedrückt würde man sagen, er war seiner Zeit voraus. Wollen wir es mal auch so sagen. Und gerade um die Zeit jetzt, wenn wir so uns dem Jahr 1810, 1811 nähern, da beginnt jetzt unsere Geschichte spannend zu werden, da hat er schon länger mit dem Fliegen experimentiert. Beziehungsweise zumindest mit dem Gleiten und hat eben ein Flug- oder ein Schwebegerät erfunden. Das war im Prinzip ein Hängegleiter und tatsächlich war das schon schwierig genug, damit überhaupt mal anzufangen. Er hatte immer wieder Probleme mit der Schneiderzunft, die ihn da rausschmeißen wollte, weil er Schuster bleibe bei deinen Leisten, Schneider bleibe bei deinen Hemden, Nähten, wie auch immer. War nicht gern gesehen, dass er da Zeit und viel Geld auch investierte, um neben seinem Geschäft eben sowas zu machen. Er tat es trotzdem, hat auch tatsächlich viel Geld ausgegeben. Aber offensichtlich, laut den Berichten, die wir haben, mit Erfolg. Also er hat dann 1811 schon die ersten erfolgreichen Versuche hinter sich gehabt. Auf dem Michelsberg, heute so ein bisschen außerhalb des Stadtzentrums Ulm, oder auch damals schon. Und es gibt da wirklich Berichte von damals, von einem Beobachter oder ich glaube ein Nachbar von ihm, der sagte, ja, der Bärblinger, der fliegt da, oder ich glaube, er hat gesagt, er springt da von einem Dach zum nächsten auf dem Michelsberg, was er schon darauf hinweist, dass das mit dem Gleiten halbwegs funktioniert hat. 1811 wird jetzt aber ein bisschen kritischer, nämlich kommt Friedrich, der König von Württemberg, nach Ulm. Und der hat vom Bärblinger gehört und hat jetzt Lust drauf, dieses Gerät in Aktion zu sehen. Und der Bärblinger denkt sich, ja super, wunderbar, ist Feuer und Flamme und schlägt gleich mal der Stadt vor, er könne doch vom Kirchenturm aus runterstarten. Der Kirchenturm war damals noch nicht ganz fertig, waren noch nicht 161 Meter hoch, aber es waren so gut 100 Meter zumindest. Also selbstbewusst war der Mann, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Aber die Ratsherren hier in Ulm, die trauten ihm das nicht so ganz zu. Und stattdessen meinten sie, er könnte doch von der Adlerbastei hier über die Donau rüber nach Neu-Ulm fliegen. Das wäre ein bisschen einfacher, das wäre auch ein bisschen weniger gefährlich. Und wenn er abstürzt, dann landet er im Wasser. Das wäre dann auch für den König vielleicht ein wenig angenehmer. Das hat natürlich einige Probleme mit sich gebracht. Der Turm, wie gesagt, 100 Meter, da kann man halt auch mal ein bisschen gleiten. Hier sind wir nur 13 Meter über der Donau. Und der Bärblinger hat dann trotzdem keine Wahl gehabt, hat dann auch ein Gerüst gebaut, wo er so auf knapp 20 Meter kam. Aber die Voraussetzungen waren schon mal nicht so ganz perfekt. Ihm war das wahrscheinlich gar nicht so ganz bewusst, warum das jetzt so ist. Aber er hat schon gemerkt, hier war das mit den Flugkräften, wie er es nannte, deutlich schwieriger als auf dem Michelsberg. Das liegt schlicht und ergreifend an der Donau. Da sind Temperaturunterschiede und es gibt Fallwinde in Richtung Fluss. Das heißt, es ist ziemlich schwer hier tatsächlich über diesen Fluss zu fliegen, mal ganz so einfach. Und übrigens, ich werde natürlich ein Foto machen, dass du mal siehst, wie die Entfernung hier so ist. Es gibt jetzt hier einen Turm an der Stelle, wo er gesprungen ist oder ein bisschen abseits davon. Und da werde ich mal raufgehen und ein Foto machen, aber auch von unten nochmal. Dann siehst du, wie das hier ungefähr ausgesehen haben könnte. Das heißt, es war halt einfach ziemlich schwierig, egal wie kurz es war. Er hat es auch gemerkt. Am 30. Mai sollte das Ganze stattfinden. Wie gesagt, 1811. Und er steht hier und denkt sich, nein, das wird nichts. Und er bläst das Ganze ab. Der König mag enttäuscht gewesen sein, das ist gar nicht so genau überliefert, zumindest habe ich dazu nichts gefunden, aber er reist auf jeden Fall ab. Aber der Bärblinger sagt, am nächsten Tag macht das. Und der Bruder des Königs und auch der Sohn, also der Kronprinz, die waren nach wie vor da und wollten sich das jetzt am nächsten Tag am 31. Mai anschauen. Für 16 Uhr hat der Bärblinger das angekündigt. Also kommen jetzt wieder alle hier zusammen und eine veritable Menschenmasse. Und der Bärblinger steht wieder hier auf seinem Gerüst. Und er merkt, nicht viel besser. Er vertagt es dann wieder, beziehungsweise er verstundet es und sagt, nee, 16 Uhr, schwierig, ich warte noch eine Stunde. Aber um 17 Uhr ist mit dem Winden dann sicher besser. Also um 17 Uhr, die Leute warten, steht er immer noch da. Immer noch kein Zeichen von Fliegen. Und irgendwann wird ein Anwesender, der war wohl so ein Polizist oder Vorläufer der Polizei damals, der hier eigentlich zum Aufpassen wohl da war, hat dann die Schnauze voll und er schubst den Bärblinger einfach runter. Es kommt, wie man es erwarten würde, ohnehin schon schlechte Voraussetzungen, dann wird man auch noch gestoßen, kann sich nicht vorbereiten. Der Bärblinger fliegt in Anführungszeichen straight in die Donau. Und er wird dann auch gerettet, aber die Schmach der Stadt ist ihm gewiss. Es wird ihm sogar angekreidet, er wäre ein Betrüger, dass er niemals auch nur annähernd hätte fliegen können, egal ob hier oder auf dem Michelsberg oder woanders. Und ja, sein Ruf ist für immer dahin. Er wurde Zeit seines Lebens dann verhöhnt, hatte es auch wirklich schwer hier in der Stadt und hatte kein allzu angenehmes weiteres Leben mehr, lassen wir es mal so sagen. Dabei, und das ist ja das Schade, und ich meine, immerhin, ne, wir stehen jetzt hier vor einem Turm, der nach ihm benannt ist, also hat sich das Bild des Bärblingers ja dann schon irgendwann geändert. Denn tatsächlich war sein Apparat, sein Schwebedrache oder wie auch immer man es nennen will, gar nicht mal so schlecht. Also die Berichte, dass es am Michelsberg geklappt hat, die sind soweit glaubwürdig. Dass er bereit war, vom Kirchturm zu springen, sagt schon mal viel darüber aus, wie stark er darauf vertraut hat. Also ja, kann man mit einem Grain of Salt wahrscheinlich nehmen, aber sagt uns auch irgendwo etwas. Und tatsächlich hat man es dann sogar irgendwann mal probiert, in den 80er Jahren, also jetzt gar nicht so ewig her, und hat man versucht, hier an der gleichen Stelle über die Donau zu fliegen. Und dann hat man 30 verschiedene Modelle an Fliegern getestet oder an Drachen von Modellen, die ganz ähnlich waren wie die von Berblinger, aber auch ganz moderne Modelle. Und an der gleichen Stelle, wegen der gleichen Probleme wie damals, haben es von diesen 30 genau ein Modell, ein einziges Modell dieser 30 hat es über diesen Fluss geschafft. Und das war ein ultramoderner Flugdrache am Status der 1980er Jahre. Also man kann schon sagen, der Berblinger, der war schon ein echter Pionier in Wirklichkeit. Der war ein Flugpionier, verkannt zu seiner Zeit, auch belächelt und dann irgendwann auch verabscheut zu einem guten Teil. Heute wird er wiederentdeckt oder wurde schon länger wiederentdeckt tatsächlich, sonst hätte man das in den 80ern ja auch nicht gemacht. Und ich steige jetzt gleich mal hier auf den Berblinger Turm, um dir noch ein Foto zu schießen. Aber ich verabschiede mich schon mal. Danke, dass du auch die Bonusfolge dir angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie immer freue ich mich auf Rückmeldungen und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.